sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Guten Abend und herzlich willkommen zu Folge 30 von Sideline, der USL Podcast. Wie immer zu hören bei meinsportpodcast.de und wie immer mit dabei Anne.
Guten Abend, guten Mittag, guten Morgen.
Unser Podcast ist nun 30 und damit kann er langsam über den ersten Treppenlift des Lebens nachdenken. Wer aber keinen Treppenlift braucht, um den Ball nach oben zu befördern, ist das Gebiet von Tampa Bay. Warum denn eigentlich, liebe Anne?
Naja, manche würden sagen, die Rowdies drehen wieder durch, aber dieses Mal ist es tatsächlich gar nicht so. Die haben gerade ein bisschen die Problematik mit viel Wind, viel Wasser und eventuell tobt da, im Deutschen würde man ihn Ian nennen, also Iron, tobt da ein kleiner Hurricane durch die Gegend. So klein ist er gar nicht, sondern er ist schon ziemlich gewaltig. Aktuell ist er, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist er über Fort Myers unterwegs, aber die Regionen rund um Key West, Miami, Tampa Bay, Jacksonville, Charleston und auch Tallahassee werden da mit betroffen sein, wahrscheinlich. Und das hat natürlich auch ein bisschen Auswirkungen auf den Sport.
Definitiv, denn heute Nacht, also für uns in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, sollte eigentlich die spannende Partie zwischen Tampa und El Paso stattfinden. Und da wäre Fußball schnell zum Wasserball geworden, höchstwahrscheinlich.
Auf jeden Fall, die Bilder, die man da ja aus Fort Myers sieht, die sind ja, also das Gebiet ist überschwemmt. Es herrschen starke Winde, um es mal noch nett zu sagen. Also es stürmt sehr. Und da kann man natürlich gerade keinen Sport betreiben, das ist klar. Da geht es jetzt nur darum, dass möglichst niemand zu Schaden kommt. Aber das macht für mich den US-Fußball halt aus. Das ist das, was quasi in jeder Saison passiert, dass aufgrund von Hurricane-Warnungen oder aufgrund von aktiven Hurricanes einfach Spiele nicht stattfinden können. Und diese extremen Wetterbedingungen, die wir halt so aus Europa gar nicht kennen, sind da halt in der Tagesordnung. Je nachdem, was für eine Region es ist. In der einen Region hast du halt Temperaturen von bis zu minus 30 Grad oder 40 Grad. Im Winter selbstverständlich. In anderen Regionen hast du Temperaturen bis zu 50 Grad oder was auch immer in der Wüste von Nevada so an Temperaturen unterwegs ist. Was natürlich auch nicht angenehm ist zu spielen dann. Und in Texas und in Florida hast du dann halt mit solchen Situationen zu kämpfen. Es bleibt spannend. In Kalifornien natürlich die allseits bekannten Waldbrände, die dürften jetzt auch bald wieder stärker unterwegs sein. Sie waren jetzt vor kurzem auch wieder dabei.
Dazu gibt es noch gerne die Schneespiele, wo man schon Angst haben muss, dass Leuten teilweise Körperteile abfrieren. Wenn ich da an die ganzen Winterspiele, ich glaube bei Colorado oder noch weiter nördlich denke. Also was Wetter angeht, gibt es da einige Kuriositäten. Da ist bei uns ja schon am schlimmsten, wenn es mal ein bisschen stärker regnet.
Was natürlich bei diesen Schneespielen der Vorteil ist, wenn du als Torhüter erstmal nicht so viel zu tun hast, kannst du dir schnell auch ein paar kleine Helferlein bauen, kleine Schneemänner und Frauen, und stellst sie da neben dich auf die Torlinie und baust dir eine kleine Schneemannmauer zusammen.
Mit Blick auf die USL hätte ich gedacht, dass du sie an die Pfosten gestellt hättest, damit jemand da mal bei den Ecken ein bisschen mehr aufpasst.
Wäre auch eine Idee.
Aber ja, ich stimme dir zu, das macht den US-Fußball unter anderem eine der vielen besonderen Dinge wirklich aus, dass da das Wetter nochmal deutlich massiver ist. Und wir hoffen natürlich, dass auch vor allem alle Hörer aus den USA und eben natürlich eben alle Leute, die da wohnen und Fußball spielen und ja ihre Leben haben, möglichst vom Hurricane und allem möglichen, was da noch folgen könnte, wenn es geht, verschont bleiben. Denn zum Beispiel das Außengebiet Puerto Rico, was ja rein rechtlich zu den USA gehört, aber sportlich zum Beispiel autonom ist, die haben ja auch massive Stromprobleme schon vor Tagen gehabt. Also alles eher unschön da gerade.
Das ist auch irgendwie interessant zu sehen, wie extrem unterschiedlich so die diese Lebensrealitäten sind. Für uns in Europa gibt es solche Zustände eigentlich gar nicht, dass man da wirklich, oder anders, in Deutschland zumindest nicht, in gerade so, ich glaube in Italien kommt es hin und wieder mal vor, dass es dann Stromausfälle aufgrund von Wettersituationen gibt. Aber gerade so im mittleren oder westlichen Europa hast du das quasi nicht. Und da sind es halt, ja, Temperaturen oder Wetterzustände im normalen Rahmen. Und da ist es schon eine Ausnahme, wenn es da mal ein bisschen mehr stürmt. Und da drehen dann immer schon alle durch. Aber so ein Hurricane zum Beispiel kennt man in Deutschland zumindest gar nicht.
Ich muss noch an ein Spiel von meinen Jungs von Oklahoma denken. Da waren wir zu Gast bei Birmingham. Da war so ein heftiges Gewitter, dass der Strom im Stadion ausgefallen ist. Und die Kamera vom Stream lief weiter, aber die Kommentatoren waren wie der Rest quasi innerhalb des Stadions. Man konnte dann quasi aufs dunkle Spielfeld gucken. Und dann war ständig die Frage, schaffen sie es noch, den Strom wieder anzuschalten? Und irgendwann wurden dann doch wieder die Flutlichter irgendwie halbwegs angeklingt. Aber da war trotzdem wieder massiver Stromausfall. Und dann konnte das Spiel doch nicht überhaupt nochmal angepfiffen werden. Das war schon sehr kurios beim Gucken, muss ich sagen.
Das klang ein bisschen so, als hätten sie trotz des Stromausfalls einfach weitergespielt. Und es war halt dunkel.
Nee, das ging nicht und das wollte auch keiner. Aber es war halt sehr kurios auch beim Zugucken, auch weil wir Fans ja auch nicht wussten, wie es jetzt weitergeht. Dann hat man schon überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben, ich glaube, die Clubs zusammen Tic-Tac-Toe gespielt auf Twitter, um sich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Das fand ich doch irgendwie sehr unterhaltsam.
Aber es dauert ja auch ewig, bis so ein Flutlicht wieder an ist, komplett. Ah, ist schon ungünstig. Und klar, wenn du eh nur auf Notstromaggregatoren läufst gerade, dann pfeifst du das Spiel nicht an, sondern verschiebst es halt.
Definitiv. Hast du sonst noch eine lustige Anekdote zum Wetter in den USA?
Nee, ich glaube nicht.
Dann müssen wir von einem lustigen Anekdoten zu einer kleinen Trauermitteilung rüberwechseln. Denn ein sehr, sehr hochgeschätzter Trainer in den USA, den wir auch in der USL durchaus kennen, ist letzte Woche verstorben. Und zwar Tim Hankinson, mit 67 Jahren leider am Krebs gescheitert, wenn man es so nennen möchte. Den kennt man in den USA durchaus. Der hat 40 Jahre lang als Trainer gearbeitet. War unter anderem von 98 bis 2000 Trainer von Tampa Bay Lutini in der MLS und dann von 2001 bis 2004 von Colorado. In der USL hatte er von 2011 bis 2013 die San Antonio Scorpions trainiert. Das ist quasi der Vorläuferverein vom heutigen San Antonio FC. 2016 bis 2017 hatte er Indy 11 übernommen. Und seine letzte Trainerstation war von 2018 bis 2019. Da war er der erste Trainer in der Geschichte von den Chattanooga Red Wolves, über die wir später heute noch reden wollen. Und zuletzt hatte er in den letzten Jahren als Fußballkommentator vom San Antonio FC gearbeitet. Das heißt, wer von euch vielleicht die Streams auf YouTube gesehen hat, der wird ihn regelmäßig gehört und auch vorm Spiel in der Kommentatorenbox gesehen haben. Und er ist jetzt leider, wie gesagt, mit 67 Jahren letzte Woche verstorben und hat natürlich von den Fans und von den Clubs natürlich auch Andenken bekommen.
Dann aufrichtiges Ballett an die Familie.
Genau, das waren auch meine Gedanken und fand ich natürlich auch sehr traurig, weil ich ihn durchaus eben auch schon bei den Clubs kannte und natürlich auch sehr gerne seine durchaus fachkundigen Kommentare bei den San Antonio-Spielen gehört habe. Und da war natürlich das letzte Heimspiel letzte Woche durchaus ein wenig bedrückender, was auch die Kommentatoren anging. Wollen wir vielleicht, um ein wenig aufzuheitern, zum ersten Spiel des Tages übergehen?
Ja, sehr gerne.
Welches Spiel hättest du denn gerne? Wir haben ja eine Bandbreite an unterhaltsamen Spielen.
Also es gibt da ein Spiel, was tore-technisch jetzt nicht extrem viele Tore bot, aber so das ganz klassische Ergebnis hatte. Allerdings sehr aufgeheizt war, zumindest in den letzten Minuten. Und ich glaube, darüber kann man noch ganz gut reden. Weißt du, welches Spiel ich meine? Vermutlich weißt du es.
Höchstwahrscheinlich, da ich dich darauf hingewiesen hatte, als ich es gesehen habe. Und zwar reden wir vom Top-Duell in der Eastern Conference zwischen Louisville und Memphis. Das war in der Nacht von Freitag auf Samstag letzte Woche. Und ja, lass uns doch drüber reden.
Was mir in der Partie als erstes aufgefallen ist, es gab zwar in der 41. Minute ein Abseitstor, ich glaube für Memphis war es. Allerdings fand ich, war Louisville in der ersten Halbzeit schon ziemlich stark. Also sie hatten sehr, sehr gute Chancen. Und da war es vor allem der Torhüter von Memphis, der da mehr verhindert hat. Sodass es am Ende dieser Halbzeit erst einmal 0-0 stand.
Kann ich dir nichts widersprechen, sehe ich genauso. Also Trey Mews, der Keeper von Memphis, hatte echt gute Paraden. Allerdings hat der Spielstand nicht lange gehalten, denn in der 47. Minute, also kurz nach Wiederanpfiff, gab es dann das erste Tor, was, ich glaube, in die Kategorie so nicht geplant, aber ich nehme es gerne mit, fallen würde, oder?
Ja, man könnte es auch in die Kategorie packen. Da haben die Angreifer irgendwie, nicht die Angreifer, die Verteidiger haben da richtig gepennt und standen einfach viel zu weit weg und lassen sich dann nach einem überraschenden Ballverlust ziemlich schnell überlaufen. Und da muss man am Ende den Ball aus dem Netz holen.
Definitiv. Also der Louisville-Spieler wollte den Ball eigentlich nach links passen. Der Ball ging dann von einem Memphis-Spieler direkt quasi zu Wilson Harris, der dann aus kurzer Distanz nur einschieben musste. Das Ganze hielt allerdings nur eine knappe Viertelstunde, denn in der 61. Minute gab es dann den Ausgleich. Und zwar gab es ein Gewühl im Strafraum. Ein Memphis-Spieler rutscht aus kurzer Distanz in einen Louisville-Spieler rein, wo ich schon ein bisschen Sorge hatte, dass es da vielleicht eine böse Verletzung gibt. Dadurch flog der Ball dann zu Dotson von Memphis, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch reinhauen musste. Da, glaube ich, war der Keeper auch ein bisschen verwirrt aufgrund des Gewühls vor ihm und hat deswegen den Ball nicht mehr so richtig sehen können, weil er einfach gefühlt der halbe Kader vor seinem Tor stand. Aber das war immerhin der doch noch recht zeitnahe Ausgleich.
Ja, und in dem Fall ging der Ball ja auch ein paar Mal hin und her. Viele Füße stehen da im Weg und ich glaube, selbst die Verteidiger wussten und auch die Angreifer wussten nicht mehr so recht, wo ist denn da der Ball. Und dann liegt er da quasi fast frei im Strafraum irgendwann rum. Und ja, dann schnappt man ihn sich natürlich als Angreifer und versucht es einfach mal. Und es ist in dem Fall erfolgreich gewesen.
Ich würde sagen, es gab da noch einige Szenen auf beiden Seiten. Das Spiel wurde immer länger und alle haben sich gefragt, kommt da noch was oder wird das ein 1-1? Denn zeitgleich stand es zwischen Tampa und Birmingham ebenfalls unentschieden. Und man hatte schon so ein bisschen Sorge, dass jetzt nicht mehr wirklich Spannung reinkommt in die ja, Playoff-Tabellenposition. Und dann kam die Nachspielzeit mit der 90+5. Minute. Ich fand, das war ein sehr schönes Tor. Also der Ball war in der Mitte. Der Spieler passt auf die linke Strafraumseite. Kurz vor der Auslinie wird der Ball per Heber wieder in den Strafraum reingehoben. Und dann gab es halt die klassische Kopfballsituation, dass der Ball ins Tor ging. Der Keeper war halt quasi noch auf dem Weg zum ersten Spieler, der den Lupfer gemacht hat. Und so war halt eigentlich nur ein Verteidiger übrig. Und dann stand es 1-2 für Memphis. Und das schien so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, der Auslöser gewesen zu sein, was danach kam. Denn danach war, wie formuliere ich das? Also da ging richtig die Post ab, wenn man es mal etwas altmodisch formulieren möchte.
Na gut, als beide Teams das letzte Mal aufeinander getroffen sind, gab es auch so die eine oder andere Situation, die ein bisschen emotionaler war. Und das trifft auch hier in dem Moment zu. Es ist die 97. Minute. Da sieht man dann quasi zwei rote Karten über den Platz fliegen. Nach einer Situation zwischen Gibson, der für Louisville spielt, und Goodram, der für Memphis spielt. Und beide führen da eine kurze Diskussion miteinander. Diese Diskussion hätte man verbal beenden können. Beide neigen aber dazu, im Gesicht des anderen ein wenig herumzufummeln. Nämlich, Ich glaube, derjenige, der anfängt, ist Goodram, der Gibson erst irgendwie ins Gesicht greift. Also keine Ahnung, was er da wirklich machen will, ob er ihm da den Finger in den Mund stecken wollte oder so. Es sieht ganz merkwürdig aus. Und Gibson antwortet dann mit einer Ohrfeige. Für beide Spieler gab es dann nach einer kurzen Diskussion die rote Karte, aber es war nicht die letzte.
Nee, denn das Spiel ging ein bisschen weiter. Dann hat sich der Linienrichter nochmal an den Schiri gewandt, glaube ich. Die haben da miteinander gequatscht. Und dann flog der Verteidiger Reese Buckmaster auch nochmal vom Platz. Und ich habe nicht wirklich rausfinden können, wofür. Also diese Streiterei zwischen den ganzen Leuten, da habe ich ihn jetzt nicht zwingend in der Aktion gesehen. Und das Spiel lief, glaube ich, nur schon ein paar Sekunden weiter noch. Und der ging dann auch noch quasi vom Feld.
Also ich glaube, das Spiel ging noch nicht weiter. Und ich hatte den Eindruck, dass da, so wie es für mich aussah, wird er wahrscheinlich beleidigt haben. Weil man sieht ihn bei diesen Diskussionen mit dabei, wie er auch etwas sagt. Ansonsten sieht man ihn aber nicht großartig tätig werden. Es kann natürlich sein, dass außerhalb der Kameras oder zumindest einer Szene, die man nicht sieht, dass er da nochmal irgendwas macht, aber es sieht für mich schon ein bisschen nach Beleidigung aus.
Ich fand die ganze Foul-Szene davor auch sehr kurios. Denn eigentlich, also wie kam es eigentlich zu der ganzen Rumschubserei? Der Spieler von Louisville, Gibson, hat den Ball frei und will schießen. Goodrum kommt rangerannt, also wirklich angesprungen fast, grätscht ihn mit um. Beide fliegen auf den Boden, stehen sich dann gefühlt wie die Hirsche gegenseitig aneinander. Und dann kam dann eben die von dir beschriebene Situation mit der Gesichttatscherei und der Ohrfeige. Also da wollten beide auch wirklich schon ordentlich nochmal ihr den großen Macker raushängen lassen. Aber ich glaube, dass die ganze Sache Memphis wirklich deutlich mehr geschadet hat. Jetzt nicht nur, weil sie eine rote Karte mehr haben, sondern weil es zwei entscheidende Spieler sind. Buckmaster ist deren mitbester Verteidiger und Goodrum ist, wenn ich mich nicht täusche, der zweitbeste Torschütze der Liga mit 19 Toren. Das heißt, der wird Memphis mindestens ein Spiel fehlen und das ist schon durchaus eine harte Sache. Klar sind sie selber dran schuld, aber trotzdem ziemlich wichtig, der Spieler.
Und wenn man sich dann auch mal ansieht, was passiert, nachdem beide Memphis-Spieler vom Platz geflogen sind. Goodrum ist schon vorne an den Treppen, also er ist quasi schon auf dem Weg nach draußen wieder. Offensichtlich müssen sie für die Kabine da ein paar Stufen nach oben laufen und da steht er und wartet und klatscht dann, als Buckmaster bei ihm ankommt, klatscht er freudig mit ihm ein, umarmt ihn und albert da irgendwie rum und dann erst gehen sie beide die Treppen hoch. Also, keine Ahnung, sie befeiern da offensichtlich schon die drei Punkte, die zu dem Zeitpunkt nahezu schon klar sind. Aber das Verhalten ist auch nicht besonders clever, wenn man überlegt, dass sie im nächsten Spiel mindestens beide fehlen werden. Und das jetzt gerade so eine ganz entscheidende Phase in der Saison ist, da würde ich dann als Trainer auch nochmal ein ganz ernstes Wörtchen mit beiden reden, vor allem aber auch mit Goodrum. Naja, also sich so zu verhalten ist auch wahnsinnig falsch und es schadet ihnen am Ende vielleicht sogar noch mehr. Weil am Ende das in der Bewertung, wie lange sie gesperrt werden, wird auch solches Verhalten mit einbezogen werden. Wenn sie Pech haben, dann hat das auch noch negative Einflüsse.
Definitiv. Für die Tabelle hat es Memphis auf jeden Fall genutzt. Denn Louisville bleibt Erster mit 63 Punkten nach 31 Spielen. Aber Memphis konnte aufholen und hat jetzt 61 Punkte. Also 2 Punkte weniger, aber Memphis hat noch ein Spiel mehr. Das heißt, dadurch sind sie durchaus wieder in der Reichweite, was die möglichen Conference-Titel angeht. Das war sportlich durchaus wichtig, der Sieg. Ich hätte es ihnen tatsächlich auch nicht zwingend zugetraut. Nicht, weil ich sie für schlecht halte, im Gegenteil. Aber ich habe viele ihrer Spiele gesehen und sie haben gegen Tampa und gegen Louisville nicht gut ausgesehen in den Spielen in der Saison. Und daher hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet, dass sie da irgendwie noch einen Dreier rausholen können. Auch wenn es natürlich am Ende sehr knapp war mit einem Tor in der Nachspielzeit. Aber freut mich durchaus, weil damit wird die Tabelle noch mal spannender werden. Wer denn am Ende den Titel holt? Denn klar, Playoffs sind alle sicher, aber am Ende will man halt trotzdem noch einen Titel haben. Hast du sonst noch eine kleine Anekdote? Weil wenn nicht, würde ich sagen, dass wir uns einen neuen Titel holen gehen.
Einen neuen Titel brauchen wir nicht, aber wir ziehen am besten schon mal die Gummistiefelchen an, bevor ob bei uns ein Hurricane kommt.
Gut, dann gehen wir jetzt ins Schuhgeschäft unserer Wahl, holen ein paar neue Gummistiefel und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, dem USL-Podcast.
Oh Mann, oh Mann.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Ich bin sicher, wenn die Saison in der USL Championship vorbei ist, wird vor dem Stadion der Las Vegas Lights eine neue Statue errichtet werden, denn ein Spieler ist zurück, der dem Club neues Leben eingehaucht hat, und deswegen wollen wir heute ein bisschen über die Las Vegas Lights reden. Und ich würde sagen, über wen es geht und was bei Vegas gerade abgeht, überlasse ich dir gerne die ersten Worte.
Ich will mal noch gar nicht spoilern, über wen wir gleich noch sprechen werden. Deswegen fange ich erstmal mit dem ersten Gegner von Las Vegas an in dieser Woche oder an diesem Spieltag. Las Vegas hatte ja zwei Spiele. Sie mussten zuerst nämlich zu Hause gegen San Diego ran. Und diese Partie startete so schlecht, wie man nur schlecht starten kann, weil schon in der ersten Minute gab es einfach so einen bösartigen Rückpassfehler, dass Vassell sich super bedankte. Vassell spielt dummerweise für San Diego und den Ball ins Tor schickte. Weil dieser Rückpass ging eben nicht zum Gegenspieler, zum Mitspieler, sondern ja so ein bisschen ins freie Feld, und Vassell musste nur ein bisschen schneller laufen, hatte dann den Ball und konnte die Chance nutzen. Das heißt, nach nur einer Minute stand es schon 0-1 für San Diego, was wirklich kein guter Start ist. 3 Minuten später allerdings, nächste doofe Situation, weil dann steht es plötzlich 0-2. Und was da los ist, war, habe ich auch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall stimmte irgendwie die Zuhörer noch nicht, oder?
Definitiv nicht. Also, da kam ein Ball rein, da ist erst ein Spieler noch irgendwie reingerutscht und dadurch hat die Abwehr den Ball irgendwie nicht weggeklärt. Und so musste dann der Angreifer von San Diego aus kurzer Distanz den Ball einfach nur reinschieben. Und da stand dann nach 4 Minuten schon 2-0 für San Diego. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte dann schon sehr Mitleid, weil wenn man sich die letzten Wochen von Vegas anguckt, dann hätte man schon durchaus denken können, dass da durchaus noch 4-5 weitere Tore reinkommen. Und damit bin ich auch echt ehrlich gesagt von ausgegangen, denn Vegas hatte vor dem Spiel von San Diego auf jeden Fall mindestens 3 Spiele in Folge verloren. Unter anderem mit 0-5 gegen RGV, 1-6 gegen Tampa und 0-3 gegen Hartford. Aber nee, die Klatsche blieb tatsächlich aus. Hatte mich sehr überrascht, aber Vegas hatte dann tatsächlich ja durchaus selber Chancen.
So einige fand ich sogar.
Ebenfalls, ich wollte einen kleinen Gag machen. Und zwar hat dann Vegas gegen Vegas gespielt.
Naja, also eine 10 von 10 ist dieser Gag jetzt nur nicht.
Also für die nicht wissen, worum wir reden. Der Torwart von San Diego heißt Koke Vegas. Und der musste halt dann eben gegen Las Vegas spielen. Und ich fand das gerade irgendwie sehr lustig. Aber ja, Vegas hat sich doch, fand ich, recht gut verkauft gegen San Diego. Wenn man halt bedenkt, dass San Diego die Playoffs sicher hat, ziemlich souverän spielt und Vegas eben zuletzt so krasse Probleme hatte.
Wer mir da bei Vegas besonders aufgefallen ist, gerade in der ersten Halbzeit, war Cal Jennings, der immer wieder richtig, richtig gute Aktionen hatte. Und entweder war es Vegas, der verhindert hat, dass Vegas ein Tor schießt, oder es waren dann einfach nur Millimeter, die da noch gefehlt hatten. Aber das hätte schon zur Halbzeit, hätte schon noch das ein oder andere Tor eigentlich fallen können, wenn Vegas an dem Tag nicht so einen ja, so gute Momente auch zwischen den Torpfosten gehabt hätte.
Das stimmt. Und dann kam es zu der Situation, dass der Haaland zurückkehrte nach Livada. Wer hier ein bisschen länger zuhört im Podcast, der weiß, wovon wir reden. Wer nicht, dem sagen wir es gerne. Denn Machete ist zurück. Nein, nicht der Schauspieler, sondern der namensgleiche Fußballspieler Danny Trejo. Das gab nämlich dann das klassische Tor schlechthin in der 71. Minute. Zwei Spieler laufen aufs Tor von San Diego zu. Der außenrennende Spieler passt den Ball rein und ja, Danny Trejo musste nur noch einschieben. Und damit stand es 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft. Es gab durchaus noch Chancen, dass mehr werden konnte, aber am Ende stand es eben 1:2 und San Diego hatte selber noch mal Chancen, das noch durchaus höher zu schrauben. Trotzdem war das mein erstes Gefühl, okay, kaum ist das Traumduo Trejo-Jennings wieder zusammen.
Hatte Las Vegas nicht sogar noch ein Abseitstor? Das war, glaube ich, auch nur eine Minute nach ihrem Anschlusstreffer gewesen. Pech in dem Fall einfach. Aber das hätte wahrscheinlich das Spiel nochmal komplett gedreht dann.
Was ich bei dem Spiel noch faszinierend fand, ist der Blick auf die Statistiken. Es war nämlich gar nicht mal, wenn man denkt, wie viele Chancen San Diego hatte. 2:3 Ecken, 9:7 Schüsse, 1:4 Torschüsse. Nicht so mega auseinander. Was aber sehr auseinander war, ist die Schussgenauigkeit. Las Vegas hatte eine Schussgenauigkeit von 11% und San Diego von 57%. Also beide jetzt nicht mit den Mega-Werten, aber ich finde es halt schon einen deutlichen Unterschied, wenn gefühlt nur jeder 10. Schuss genau ankommt oder jeder 2. von San Diego.
Also eine Schussgenauigkeit von 11% ist in der Tat katastrophal eigentlich.
Aber ja, Danny Trejo ist bei Las Vegas zurück. Und ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch für die ganze Geschichte. Für die, die vielleicht eine Auffrischung brauchen. Las Vegas Lights hat eine Partnerschaft mit dem Los Angeles FC. Einige Spieler im Kader sind vom Los Angeles FC ausgeliehen worden. So wie Cale Jennings zum Beispiel. Danny Trejo war ursprünglich ein Superdraft-Spieler vom Los Angeles FC, wurde nicht gepickt, war dann bei Vegas, hatte eine mittelmäßige Saison, war dann diese Saison gut, wurde dann vor ein paar Wochen fest von Los Angeles FC verpflichtet und in die MLS geholt. Und korrigier mich gerne, Anne, aber bis, glaube ich, auf ein Tor hat er nicht viel machen können.
Nee, er hat auch gar nicht so viel gespielt.
Ja, und jetzt ist er wieder zurück, ich vermute ausgeliehen, wieder quasi an seinen alten Wirkungsort. Und da scheint er wieder seinen Spaß gefunden zu haben, wie man in der Nacht für uns auf heute Nacht auf Mittwoch gesehen hat.
Ja, er hat ein bisschen das gemacht, was er ganz gut machen kann, könnte man sagen.
Wollen wir gleich zum Spiel übergehen, um unsere Zuhörer nicht so rumzappeln lassen. Also, Las Vegas hatte das Spiel der Spiele, denn wer weiß, oder wer hier zuhört, weiß, dass die Playoff-Saison näher kommt. Und da geht es in der Western Conference eigentlich noch um fast alles für die meisten Teams. In der letzten Zeit gab es ja zwei starke Tendenzen. Vegas stürzt ziemlich ab und Monterey Bay überrascht alle und ist auf Playoff-Kurs. Und diese beiden Teams haben heute Nacht gegeneinander gespielt. Und ich würde schon behaupten, dass das Spiel anders ausgegangen ist, als du und ich das vermutlich erwartet haben, oder?
Also ich glaube, wir hatten vermutet, oder hätten zumindest vermutet, dass das eine eher engere Partie werden wird. War es dann am Ende aber irgendwie doch nicht.
Tatsächlich nicht, denn es gab einen sehr, sehr eindeutigen Heimsieg für Las Vegas. Die hatten also innerhalb von kurzer Zeit zwei Heimspiele, was, glaube ich, ganz gut für sie war, dass sie dann ohne Jetlag nach Kalifornien oder ähnliches spielen konnten. Die erste Chance ging für Las Vegas in die Notizbücher und dann gingen knapp die nächsten 30, 35 Minuten an Monterey, die einige Torchancen hatten, aber Abraham Romero, wie ich fand, gute Paraden auspacken konnte.
Aber auch da gab es ein Tor, was da nicht zählte. Da habe ich noch nicht mehr so richtig verstanden, warum.
Ich auch nicht. Ich vermute, dass es eine Abseitssituation gewesen ist. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeguckt im kompletten Videobereich des kompletten Spiels. Aber eigentlich könnte es ja nur Abseits oder ein Stürmerfoul gewesen sein.
Wahrscheinlich, ja.
Dennoch, nachdem Monterey ihre Sturm- und Drangphase hatte, begann dann wieder das Traumduo von Vegas. In der 41. Minute hatte Kay Jennings eine sehr gute Szene, wie ich fand. Er läuft relativ alleine aufs Tor zu, zieht drei Verteidiger auf sich, die dann quasi versuchen, ihn irgendwie zu begleiten und am Torschuss zu hindern. Der macht dann das, was in der Situation am klügsten war, und passt den Ball auf den freien Spieler. Dieser Spieler ist Danny Trejo, der den Ball dann einfach ins rechte, ja, Toreck schieben musste. Und damit stand es 1-0. Kein Traumtor, aber sehr wichtig und sehr gut rausgespielt von eben diesen beiden wirklich lebenswichtigen Spielern von Las Vegas.
Und wenige Minuten später hat man dann irgendwie, keine Ahnung, was da los war. Wahrscheinlich war es noch von den Rauchbomben zum Torjubel, aber auf jeden Fall zog da plötzlich ein Nebel auf. Oder es war, keine Ahnung, so ein Wüstensturm, den man möglicherweise in Nevada oder Las Vegas häufiger bekommt. I don't know. Auf jeden Fall sieht es sehr neblig oder staubig dort aus. Und in dieser Situation fällt dann ein weiteres Tor. Und als ich das Tor fand, ich war jetzt gar nicht so besonders, aber dieses ganze Szenario sieht schon ein bisschen absurd aus. Das könnte quasi auch eine Außenaufnahme aus den 90ern oder 80ern sein, auch so von der Bildqualität her. Und weil es einfach sehr, sehr dunkel aussieht alles und eben dieser merkwürdige, mysteriöse Nebel. Da gibt es bestimmt irgendeinen Horrorfilm zu.
Oh ja, der Nebel von Nevada. Das war aber auch tatsächlich mein Gedanke. Also ich zitiere, aufgeschrieben zum 2-0. Freistoß in den Strafraum, Kopfball drin, dann Nebel, Fragezeichen, holy fuck. Denn ich habe mich halt auch sehr gewundert über den Nebel. Ich glaube, ich würde auch dem Keeper und Co. keine wirkliche Schuld geben, weil das wirkte schon nach Sichtbehinderung, was da war.
Normalerweise kennt man das ja nur bei Detroit, dass es dann plötzlich dunkel wird und alles neblig und verraucht ist. Offensichtlich ist das jetzt da auch hingewandert.
Das stimmt, aber ich hatte auch nicht wirklich zwingend mit Rauchbomben gerechnet, weil das Stadion halt massiv leer gewesen ist. Vermutlich saßen hinter der Kamera welche, aber...
Da saßen wieder die 10.000 Fans, so wie immer.
In der 67. Minute hatte Kay Jennings einen doch ja, sehr guten Einzelmoment, kann man sagen. Also er hat den Ball quasi alleine zugeschoben bekommen, rannte aufs Tor zu und haute dann den Ball ja mit einem ziemlich krachenden Schuss oben rechts rein. Ich fand eine gute Einzelaktion, die jetzt nicht quasi... die beim 1-0 quasi perfekt minimal herausgespielt worden ist und quasi da der klassische Querpass gewesen ist. Und das sah schon nicht schlecht aus.
Es gab dann in der 82. Minute noch ein weiteres Tor. Die Partie endete 4-0. Und da war ich mir gar nicht so sicher, was da wirklich passiert ist. War es einfach ein ganz unglücklicher, ganz merkwürdiger Abpraller? Oder war es tatsächlich ein bewusster Schuss? Auf jeden Fall bekam Bromstedt den Ball zugepasst und lief damit gefühlt einmal quer übers Spielfeld und zog damit natürlich auch wieder die Verteidiger und die Torhüter auf sich und passte dann kurzerhand den Ball rüber zu einem Spieler, dessen Namen ihr vielleicht schon mal gehört habt. Nennen wir ihn mal Danny Trejo. Der bedankt sich und nimmt das Tor natürlich gerne mit.
Mein erster Gedanke war, dass das Tor abseits gewesen ist. Weil gefühlt war der Ball hinten bei den Verteidigern, dann schwankt die Kamera erst rüber. Man sieht, wie Trejo gefühlt alleine aufs Tor zuläuft. Hinter ihm die zwei Verteidiger und dann kommt der Torwart noch raus. Trejo muss nur quasi drumlaufen und haut dann den Ball aus kurzer Distanz quasi mit Wucht ins Tor. Wo ich schon irgendwie gedacht habe, war das jetzt abseits oder nicht? Bloß durch diesen Kameraschwenk sieht man halt quasi nur, wie der Ball in der Abwehr war und plötzlich vorne Trejo alleine rumläuft. Da war mir jetzt nicht ganz klar, also was ist beim Ballflug passiert? War Treffer noch hinter den Verteidigern, war ja schon vorne. Aber Tor zählt und damit gewann Vegas mit 4:0 im Nachholspiel gegen Monterrey. Hätte ich so nicht erwartet. Und da war wieder das Duo Trejo und Jennings wichtig. Also beide mit 2 Toren. Wenn man auf die Statistik guckt, beide haben 13 Saisonscorer. Jennings 9 Tore und 4 Vorlagen. Trejo 8 Tore und 5 Vorlagen. Das heißt, nur diese beiden Stürmer oder Mittelfeldspieler sind für 26 Scorer ihres Teams verantwortlich. Das ist schon nicht schlecht, auch wenn man bedenkt, dass ja ihre Teams durchaus Schwächephasen hatten oder Trejo teilweise gar nicht im Kader war.
Jetzt verstehe ich aber auch, warum Jennings da diese Vorlage beim, ich glaube, 1:0 war es, gegeben hat. Ihm ist aufgefallen, dass er eigentlich gar nicht Torschützenkönig im Team werden will, weil wahrscheinlich muss er dann das Bier kaufen oder so. Und versucht jetzt noch schnell Trejo ein bisschen damit zu füttern, damit der am Ende Torschützenkönig wird. Er hat ja wahrscheinlich auch mit dem MLS-Gehalt ein bisschen mehr jetzt in der Tasche.
Fakt ist, das hat Vegas durchaus Chancen gegeben, durchaus nochmal in die Playoffs zu kommen. Denn zwischen ihnen und den nächsten beiden Teams in der Playoff-Gruppe liegen nur 3 Punkte Unterschied. Oder 2 Punkte teilweise nur. Auch wenn New Mexico und RGV ein Spiel weniger haben. Aber sie sind noch weiterhin im Rennen. Mein letzter Gedanke, bevor wir ins Päuschen gehen. Ich finde es zwar schön, dass Trejo durchaus gut ist, oder auch Jennings, aber man merkt halt schon, wie hart Vegas auf die Spieler vom Los Angeles FC aufbauen muss. Weil der Torwart, der meistens spielt und gut ist, ist von Los Angeles und eben Trejo und Jennings. Also ohne diese 3 Spieler plus den ganzen anderen Leihrest, wäre es echt massiv schlechter um den Club bestellt.
Und ich fürchte auch, dass das ehrlich gesagt kein gutes Omen sein wird, weil Las Vegas künftig natürlich seine Spieler eher an die MLS Next Pro schicken wird.
Definitiv. Und vielleicht das mal so als Gedanken an euch, also an die Zuhörer. Findet ihr es gut, dass quasi der Club davon profitieren kann? Oder denkt ihr auch eher blöd, weil ab der nächsten Saison sind die ganzen Los Angeles Jungs in der Next Pro unterwegs und Vegas wird scheitern? Lasst uns das gerne wissen. Wir machen nämlich jetzt eine kleine Pause und wechseln dann in die USL League One. Bis gleich. Willkommen zurück zum Sideline, der USL-Podcast. Wir wechseln von Las Vegas in die 3. Liga, in die USL League One. Da haben wir 2 unterhaltsame Spiele für euch rausgesucht. Und ich würde sagen, wir gehen in das Spiel vom ehemals Trainer von ihm, der jetzt vor kurzem verstorben ist, von Mr. Hankinson. Und zwar gehen wir zur Partie von Tucson gegen Chattanooga. Ich muss sagen, auch da gab es einige Szenen, mit denen ich gerne über dich mit dir sprechen möchte, Anna. Und da überlasse ich dir gerne den Ball.
Also, eine der ersten wirklich großen Szenen in diesem Spiel ist ein ziemlich doofes Foul im Strafraum. Und dieses Foul verursacht das, was ein Foul im Strafraum meistens verursacht, nämlich einen Elfmeter. Das ist in der 30. Minute und sorgt für das erste Tor in der Partie, nämlich für Tucson. Der Verursacher dieses Elfmeters ist Benton und über den werden wir noch später sprechen, weil er ja nochmal auffällt. Und dann 5 Minuten später gibt es Wolf, du darfst mal raten. Was passiert 5 Minuten später?
Ich vermute, wir wiederholen das Ganze nur auf der anderen Seite.
Wir machen es mal spannender und geben einen Handelfmeter. Das war auch nicht besonders clever verteidigt, auch nicht besonders fein gemacht von Tucson, weil alle Spieler den Arm heben und anstatt erstmal weiterzuspielen. Und auch da gibt es dann den Elfmeter und da steht es 1:1.
Bis zur Halbzeit ist dann, was Elfmeter angeht, nichts mehr passiert. Auch was Tore angeht, nichts mehr passiert. Trotzdem fand ich den Halbzeitstand durchaus interessant. Einfach weil Tucson das schlechteste Team der Liga war bis zu dem Spieltag. Und an sich auch die Saison überhaupt nicht gut gespielt hat und Chattanooga eigentlich immer so auf Playoff-Kurs gewesen ist. Und da hat es mich schon ein bisschen gewundert, dass die da zur Pause eben noch durchaus mitmachen können. Ja, und dann kam das, wie es kommen musste. Tucson hat nochmal ein Tor gemacht. Gefühlt nach dem Pausentee, also in der 48. Minute. Ein Ball rutscht im Strafraum durch. Tucson muss aus großer Distanz noch einschieben. Der Keeper ist da nicht mehr wirklich rangekommen. Chattanooga hatte dann noch einige Chancen, die der Keeper gut gemacht hat. Und dann gab es in der 67. die von dir angesprochene Szene. Und die, ja, übergebe ich dir gerne natürlich.
Also an sich ist es gar nichts Spektakuläres, sondern es ist wieder ein wirklich dummes Foul. Ich glaube, er kommt da von hinten angerannt, rennt seinen Gegenspieler um. Das zieht in dem Fall, so wie er es macht, immer eine gelbe Karte mit sich. Das Problem ist aber, dass er aufgrund der Situation in der 30. Minute schon mal eine gelbe Karte gesehen hatte. Und dann guckt er den Schiedsrichter ganz überrascht und verzweifelt an. So, nein, du kannst mir doch hier nicht eine gelbe Karte geben. Und muss dann aber eben doch vom Platz, weil seine zwei gelben Karten zusammen eine rote oder gelb-rote Karte ergeben. Und da muss man schon sagen, war Benton nicht der cleverste. Allerdings, vermute ich, hat er einfach gesehen, was bei den anderen Spielen los war. Und dann ist ihm aufgefallen, verdammt, in dieser Partie war das bisher noch nicht der Fall und wir können ja nicht als die Einzigen so auffallen. Deswegen muss jemand mit Gelb-Rot bei uns vom Platz fliegen oder zumindest mit einer Karte vom Platz fliegen. Weil sonst reißen wir da einen Strich sozusagen in die Tradition. Diese kleine Tradition an diesem Wochenende war nämlich, dass bei allen Partien von Donnerstag und Sonntag, außer bei einer anderen Partie, es mindestens immer eine gelb-rote Karte oder rote Karte oder sogar noch mehr Karten gab. Und das fand ich war schon sehr besonders an diesem Spieltag. Die einzige Partie, bei der es keine gelb-roten Karten oder roten Karten gab, war zwischen Hailstrom und Union Omaha. Das war quasi die einzig freundliche Partie. Aber da, auch da gab es einen Elfmeter immerhin, aber wenigstens keine Karten. Bei allen anderen aber musste immer mindestens einer früher duschen gehen. Was sagst du denn dazu? Das ist doch schon ein bisschen, das sieht schon ein bisschen abgesprochen aus.
Ja, ich fand es auch irgendwie sehr unterhaltsam und irgendwie sehr kurios. Weil, wie du schon sagst, das kommt, glaube ich, sehr selten vor. Gut, die Liga ist relativ klein, das ist einfacher, dass alle Teams sich eine Karte abholen, als wenn du jetzt in die Championship gehen würdest. Aber teilweise waren noch wirklich unnötige Fouls dabei. Man hat wirklich eher an Dummheit denken muss, denn an nun ja abgesprochene, ich sag jetzt mal schöne Szenen, wo der Verteidiger als letzter Mann noch irgendwie reingrätscht, um heldenhaft den Ball bekommen zu wollen. Da war auch viel Frust dabei, aber da kommen wir gleich im nächsten Spiel dazu. Kleiner Fun Fact: Tucson hat aus den letzten 5 Spielen 4 Siege geholt. Also lange Zeit extrem weit abgeschlagen. Und jetzt sind sie nach diesen guten Ergebnissen auch nur 7 Punkte von Chattanooga entfernt. Und das bei einem Spiel weniger. Wäre halt schon irgendwie krass, wenn das Team, was irgendwie gefühlt 10 Punkte hatte, lange Zeit, doch noch in die Playoffs kommt.
Ja, so ist es. Ja, wobei, ist natürlich die Frage, wie realistisch sind die Chancen da tatsächlich noch?
Da ich nicht ganz rausfinden konnte, wie oft die jetzt eigentlich gegeneinander spielen in der Saison, ich vermute, dass sie 3-mal jeder gegen jeden spielen, dann hätten sie noch 4 Spiele, 12 Punkte, 7 bräuchten sie. Also finde ich nicht ganz unrealistisch.
In der Annahme, dass aber dann auch die anderen Teams, zumindest vereinzelt, mehr als strugglen.
Gut, das stimmt natürlich, aber man weiß ja nie im US-Fußball. Aber lass uns doch zu einer anderen Partie rüber wechseln, die ich aufgrund des Ergebnisses und vor allem aufgrund der Karten sehr unterhaltsam fand. Und zwar spielten die Jungs aus Fresno von Central Valley Fuego gegen ein Team, was wir beide eigentlich gerne mögen, gegen Forward Madison. Und ich hatte mir die Trikots von Madison angeguckt und ich musste an ein Naschwerk denken, was gefühlt klischeemäßig den Frauen zugeschrieben wird und rosa-weiß ist. Was denkst du denn zu den Trikots von Madison?
Ich überlege gerade, welches Naschwerk du meinst. Na, kannst du ruhig beim Namen nennen. Mir fällt da nur Softeis ein.
Ich dachte eher an Jogurette oder ähnliches, was auch mal so rosa-weiß mit dieser, ich glaube, Erdbeermilchfüllung ist. Also anyway, Madison hat ein weiß-rosanes Trikot, Hälfte-Hälfte, und das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber, seien wir ehrlich, an den Farben des Trikots hat es nicht gelegen, dass sie nicht gewonnen haben.
Nee, sie sind auch schon sehr früh wieder in Rückstand geraten. Allerdings, die Art und Weise, wie sie in Rückstand geraten sind, da würde ich ihnen noch nicht mal groß die Schuld geben, weil einfach dieses Tor meiner Meinung nach wirklich schön ist. Es ist in der 9. Minute und ein Freistoß, ich würde mal schätzen, so circa 4 bis 5 Meter vom Strafraum entfernt. Man versucht es einfach mal bei Fuego mit einem ganz direkten Schuss und der sitzt auch noch. In dem Fall ist es Chani, der wirklich direkt reinzieht und da eine kleine Rakete hinterlassen hat. Also das sieht wirklich schon sehr, sehr gut aus und ist dann auch ein nicht so schlimm, wenn man da 0-1 zurücklegt, weil ja, so ein Tor frisst man dann notfalls auch mal.
Definitiv. Der Keeper sah sehr betrüppelt aus dabei. Dabei hätte ich mal wirklich keine Schuld am Tor gegeben, auch wenn er danach sehr betrübt am Boden saß.
Ja, der war auch wirklich sehr, sehr gut platziert. Und also, da würde ich wirklich keinem die Chance, die Schuld daran geben. Allerdings gibt es in der zweiten Halbzeit, das ist das große Highlight sozusagen der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit gibt es weitere Highlights. Und da passieren Dinge, wo ich sagen würde, sind diejenigen schon auch schuld, die es verursachen? Und ich weiß nicht, was da manchmal in einige gefährt. In der 50. Minute gibt es eine Straight Red Card. Ich habe schon angedeutet, dass es viele Karten an diesem Wochenende gab. Und in diesem Fall ist es Cassini, der aufgrund eines Kopfstoßes gegen den Kopf seines Gegenspielers, als beide in einer kurzen Debatte miteinander sind, die rote Karte bekommt. Und wenige Minuten später, in der 73. Minute, ist es dann Connor, der nach einem wirklich unnötigen Foul wieder eine gelb-rote Karte bekommt und ebenfalls vom Platz gehen muss. Und spätestens da war eigentlich, könnte man sagen, die Partie für Forward Madison durch, weil sie lagen 1-0 zurück und ihnen fehlten 2 Spieler. Das war dann in dem Fall nicht ganz so günstig und ja, dann sind noch ein paar Tore gefallen, oder?
Definitiv. Wenn ich mal ganz kurz was zu den Karten sagen darf. Also vor allem die erste Karte fand ich so selten bescheuert. Also die stehen dann Nase an Nase, irgendwie drumherum ist eh schon gerade die Stimmung aufgeheizt, labern sich gegenseitig zu und dann gibt er dem unnötig noch eine Kopfnuss mit. Ich hatte kurz ein bisschen daran denken müssen, an das WM-Finale 2006, als sich Zidane und Materazzi ein Wortgefecht geliefert haben und dann Zinedine Zidane diesen legendären Kopfstoß gesetzt hat. Wo war hier ein Italiener diesmal schuld und nicht ein Franzose, aber so eine unnötige Karte sich zu holen, so früh im Spiel und damit durchaus mit einer Entscheidung zu machen, sehr, sehr dämlich. Und das Zweite kann man nicht anders als so behaupten. Du hattest schon gelb, kommst angesprintet, rammst den Gegner weg. Also bei aller Liebe, sich da über die Karte zu wundern, finde ich äußerst seltsam.
Ja, ich wundere mich auch. Also ich wundere mich, warum Spieler sich oftmals wundern, dass sie für ihre Aktion dann nochmal eine gelbe oder gar rote Karte bekommen. Das muss auch ihnen klar sein, dass wenn man wie der letzte Ochse in seinen Gegenspieler reinrennt, dass man dafür dann auch mal eine gelbe Karte bekommen könnte. Und wenn man schon eine hatte, dass es dann halt gelb-rot ist.
Bin ich ganz bei dir. Vor allem, wenn man überlegt, dass alles auch aufgezeichnet wird. Also, während das sind irgendwie Spiele hinter verschlossenen Türen, wo es keine Sau mitbekommt, meinetwegen unnötig, aber dann gibt's ja quasi keinen, der es quasi beweisen könnte. Aber wo selbst irgendwie Amateurclubs mittlerweile Livestreams von ihren Spielen haben, und viele im Stadion sind, die das sehen, ist es so unnötig, so zu tun, als wäre es nicht passiert. Also selbst wenn man es quasi im Spiel nicht mitbekommen würde selber, sondern erst quasi in der Nachbetrachtung, wird es ja spätestens da auffallen, dass du dich dämlich verhalten hast. Ich stimme dir zu, ich verstehe es auch nicht. Aber um zum Sportlichen zurückzukommen, in der 82. Minute gab es dann das spielentscheidende Tor zum 2-0. Madison spielte mittlerweile mit 9 Mann. Das wird da durchaus schwierig, irgendwie noch zu punkten. Bei einem Angriff wird ein Kopfball nicht geklärt. Der Ball kommt zurück zum Spieler, der den Kopfball eigentlich haben wollte. Der schießt dann mit dem Ball auf die linke untere Ecke. Der Ball ist so geflogen, dass er nicht als Strahl ins Tor geflogen ist, wie der Freistoß, sondern auf dem Rasen nochmal aufhoppelte. Und da kam dann der Keeper nicht mehr an den Ball heran. Und das war dann, ja, das 2-0. Und spätestens da, würde ich sagen, war dann auch der Drops gelutscht, was mögliche Punkte für die Flamingos angeht.
Du meinst, dass nachdem man mit 0-2 in der 81. Minute mit 9 Spielern zurückliegt, dass da der Drops gelutscht ist?
Bin ehrlich, ich verfolge lange genug US-Fußball, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn es am Ende noch, keine Ahnung, 4-4 mit 8 gegen 8 gewesen wäre.
Oh, das wäre aber doch mal wirklich witzig geworden.
Aber du spielst schon darauf an, es gab dann nochmal ein Tor in der 92. Minute. Da war es auch eine relativ einfache Situation. Also der Stürmer läuft allein aufs Tor zu, ein Verteidiger rennt hinterher, grätscht sogar nochmal in den Stürmer rein, hätte ihn vermutlich sogar hinten an der Ferse erwischt. Aber da war der Ball schon unterwegs, wieder in die linke untere Ecke. Und damit hätte die Grätsche quasi nichts mehr groß verursacht. Aber ich fand es etwas unglücklich getimt mit der Grätsche. Weil entweder ist der Ball drin, oder du hast definitiv einen Foul geleistet, was einen Elfmeter verursacht hätte, der höchstwahrscheinlich auch drin gewesen wäre. Also klar, du musst irgendwas tun als Verteidiger, aber irgendwie war das eine Lose-Lose-Situation für den.
Ja, definitiv.
Mit Blick auf die Statistiken im Vergleich zum Spiel davor war das diesmal doch eine sehr eindeutige Sache. 5-2 Ecken, 16-1 Schüsse und 5-1 Torschüsse. Auch da muss ich sagen, hätte ich nicht zwingend vor dem Spieltag mit Central Valley Fuego gerechnet. Denn die sind zwar gut in die Saison gestartet, hatten dann aber eine ziemlich lange Schwächephase. Und ich hatte mich schon ein bisschen, traurig von ihnen gedanklich verabschiedet, dass sie ein weiteres Team aus Fresno sein könnten, was ein wenig scheitert. Aber aktuell hat es ja wenigstens für den Sieg gereicht. Und sie haben dann ein paar Tage später, denn es war ein Midweek-Spiel von denen, immerhin einen Punkt beim Tabellenführer geholt. Was ich auch keine schlechte Leistung finde.
Ja, genau.
Das heißt, in der USA League One ist tabellarisch noch nichts entschieden. Es gibt Tendenzen, dass Richmond mit 46 Punkten die Liga gewinnen wird. Dahinter dann Teams mit 41 und 40 Punkten. Und dahinter alles sehr, sehr dicht beieinander. Auch da wird sich wieder zeigen, in den nächsten Wochen werden dann die ersten Tickets verteilt. Ich glaube, es wird weiterhin spannend werden, denn wenn selbst jetzt Tucson mittlerweile plötzlich Punkte sammelt, dürfte das unterhaltsam sein.
Ja, und besonders interessant ist in dem Fall ja auch, dass beispielsweise Forward Madison noch solche dankbaren Gegner wie die Richmond Kickers haben. Das heißt, wirklich schwere Gegner. Und da könnte es jetzt mittlerweile wirklich schon ein bisschen eng werden. Außerdem spielen sie auch noch gegen Greenville Triumph, die auf Platz 2 in der Tabelle sind. Mal sehen, das wird noch sehr spannend. Vermutlich, wenn es da jetzt kein Wunder gibt, dürfte es das für sie gewesen sein in dieser Saison.
Das stimmt. Ein kurzes Update, wenn wir schon beim Thema Playoff sind, aus der USA Championship. Heute Nacht haben sich die Colorado Springs Switchbacks qualifiziert. Die sind damit das dritte Team aus der Western Conference, die feststehen. Sollte, glaube ich, kein großes Wunder sein. San Antonio hat sich am Wochenende die endgültige Tabellenführung gesichert. Das heißt, sie werden die reguläre Saison als Top-Team der Western Conference beenden und alle Fans von deutschen Torhütern müssen jetzt stark sein. Orange County ist als Meister und zugleich als erstes Team aus der Western Conference offiziell raus. Sie sind offiziell aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden und werden dementsprechend nicht um die Meisterschaft kämpfen können und werden so nicht ihren Titel verteidigen können. Wer hier länger zuhört, weiß, ist jetzt nicht zwingend das große Wunder aufgrund ihrer Saison, aber trotzdem natürlich ein bisschen schade für den deutschen Keeper und für die Fans, die gerade einen Teilsieg gegen Los Angeles Galaxy erkämpft haben. Ich würde vorschlagen, dass wir eine kurze Pause machen und euch dann mit den Wochenendtipps ein wenig, ja, die Zeit versüßen. Denn es könnte sein, dass ein weiterer deutscher Keeper dann ebenfalls aus den Playoffs, wenn, ja, rausgeflogen ist. Dazu dann gleich mehr. Ein letztes Mal willkommen zu Sideline, der USL-Podcast. Nach unseren Reisen durch die dritte und die zweite Liga machen wir einen kleinen Ausflug in den Kalender, denn am Wochenende finden Spiele statt, die wir euch empfehlen wollen. Da gilt gleich vorab, die Streams laufen alle kostenlos auf YouTube. Das heißt, guckt einfach mal rein, wenn ihr Zeit habt, auch in Partien, die wir nicht namentlich nennen. Und ich würde sagen, apropos nennen, liebe Anne, nenn mir doch mal eine Partie oder zwei, die dich interessieren.
Ich bin dieses Mal so frech und nehme dir eine Partie weg, von der ich mir 1000%ig sicher bin, dass du sie empfehlen würdest, weil es ein Club ist, den du mittlerweile ziemlich in dein Herz geschlossen hast und weil das in der Tat eine sehr interessante Partie sein könnte. Es geht um die Partie von RGV gegen Louisville. Louisville aktuell Platz 1 in der Eastern Conference, allerdings in so einem kleinen Zweierkampf mit Memphis, die 2 Punkte hinter ihnen sind, aber auch ein Spiel weniger bis dato haben. Und beide wollen natürlich auf Platz 1 der Conference kommen. Dementsprechend wollen beide mit einem Sieg am Wochenende nach Hause gehen. Und Louisville wird versuchen wollen, RGV zu Hause zu schlagen. RGV dagegen findet sich derzeit auf Platz 7 in der Western Conference. Das bedeutet, dass sie aktuell den letzten tendenziellen Playoff-Platz bekommen und diesen natürlich gerne verteidigen möchten gegen diese ganzen Eindringlinge von unten und dementsprechend natürlich auch gerne diese 3 Punkte zu Hause behalten wollen. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das eine durchaus wildere Partie werden könnte.
Definitiv, da gehe ich total mit und bin auch sehr gespannt, wie es wird. Und ich bin natürlich auch dabei, mir die Partie dann live anzuschauen, einfach weil es wirklich sehr, sehr interessant ist. In der Nacht von Freitag auf Samstag, oder eigentlich schon, kann man schon sagen, zur Gassi-Zeit, Samstagmorgen um 4 Uhr, trifft Las Vegas auf New Mexico. Auch da wird es eben um die Western Conference Playoffs gehen. Denn zwischen New Mexico und Las Vegas liegen nur 3 Punkte. Und die sind, leider hat aber Vegas ein Spiel mehr. Das heißt, das ist jetzt wirklich wichtig für die. Ich sehe denn trotzdem eine Chance, da New Mexico zurzeit nicht so gut ist. Aber das dürfte einen kleinen Weg legen, was mögliche Playoff-Konstellationen angeht. Und wir sehen, ob Danny Trejo mal wieder gewinnen kann. Also die Partie dürfte unterhaltsam werden, wenn auch zu einer sehr ungünstigen Uhrzeit.
Ja, in der Tat. Aber die Uhrzeiten sind dieses Wochenende sowieso wieder ungünstig.
Wir hätten noch eine Partie, die ich empfehlen möchte. Und zwar Miami gegen Memphis. Beide sind sicher in den Playoffs dabei. Und hier, wie Anne eben schon vormoderiert hat, Memphis will die Tabellenführung. Und da müssen sie gegen Miami auch gewinnen. Und da glaube ich, dass sie durchaus motiviert sind. Die Jungs aus Memphis haben 2 wichtige Spieler nicht im Kader. Und Miami liebt es aktuell, unentschieden zu spielen. Das heißt, selbst ein Unentschieden würde Louisville ja weiterhelfen. Daher bin ich sehr gespannt, ob Memphis gewinnen kann, wenn ihr Torschützenkönig von 19 Toren nicht dabei ist.
Das heißt also, du empfiehlst eine Partie, bei der ein Team spielt, was zurzeit sehr gerne unentschieden spielt, und das andere Team spielt, dessen bester Torschütze oder einer der besten Torschützen des Teams nicht dabei sein wird, wenn das mal nicht am Ende ein 0-0 wird.
Ja, ein 0-0 der besseren Art. Aber wir hätten noch das Cali-Derby zwischen Orange County und San Diego. laut Blick auf die Tabelle eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Aber die Partie geht eigentlich immer ziemlich hoch her in den letzten paar Begegnungen beider Mannschaften. Und ich glaube auch, dass Orange County noch motiviert sein wird. Dazu kommt, dass San Diego auch gerne mal Schwächephasen hatte, mit zuletzt 3 Niederlagen in 5 Spielen, halte ich es nicht für unmöglich, dass sie da in ihrem Spiel patzen könnten. Daher würde ich die Partie empfehlen, auch wenn man auf den ersten Blick nicht zwingend an den Sieg für Orange County glaubt. Aber ich glaube schon, dass ein Cali-Derby immer unterhaltsam ist.
Ansonsten, in meinen Augen gibt es da noch eine Partie, die durchaus auch interessant sein könnte, weil dort ein Team spielt, was derzeit nicht auf einem Playoff-Platz ist, allerdings sich in so einer kleinen Dreier-Clique befindet, die allesamt ziemlich hartnäckig RGV die ganze Zeit in den Nacken pusten, weil diese 3 Teams, das ist Las Vegas Lights, das ist Monterey und es sind die Oakland Roots, haben 40 Punkte, während RGV 42 Punkte hat. Und wenn sie jetzt die nächsten Spiele vernünftig spielen, dann gibt es da durchaus auch eine realistische Chance. Die Oakland Roots treffen zu Hause auf Birmingham. Birmingham in der Eastern Conference ja schon längst für die Playoffs qualifiziert. Und vielleicht schonen sie sich auch ein wenig und die Roots haben dann Möglichkeiten, diese Punkte mit nach Hause zu nehmen.
Bin ich dabei, habe ich mir auch schon so gedacht. Bei Monterey und Vegas bin ich halt aktuell sehr unsicher, was die Teams angeht. Beides sehr Wundertüten. Aber was man nicht vergessen darf, dass die genannten Dreierteams ein Spiel mehr haben als RGV und New Mexico. Das wird also jetzt wirklich eine Millimeter-Angelegenheit. Aber daher kann ich nur empfehlen, uns regelmäßig zu hören. Denn ihr bekommt dadurch auch wöchentliche Updates, was die Playoffs angeht. Und natürlich dann, wenn die Playoff-Season da ist, auch natürlich unsere Berichte, was die Spiele angeht, was die Torschützen oder Torwartkönige angeht und auch der erste Sieger der Liga wird bei uns auch gekrönt werden. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, denn Playoffs sind eigentlich immer cool. Hast du sonst noch eine Partie? In der League One vielleicht?
In der League One, fand ich, gibt es in dieser Woche gar nicht so die Special-Partien, die da für viel Furore sorgen würden, um es mal so zu sagen. Klar, interessant könnte eventuell die Partie zwischen Greenville Triumph und Tucson sein. Einfach nur aus der Idee heraus, Greenville ist auf Platz 2 und sie treffen dort auf ein Team, was bis zuletzt, wir haben sie ja gerade angesprochen gehabt, das schlechteste Team in der Tabelle war. Vielleicht sind sie jetzt im Auftrieb, allerdings müssen sie auswärts ran. Von daher gehe ich auch nicht davon aus, dass es eine wahnsinnig spannende Partie wird. Aber wer Lust auf eventuell eine Überraschung hat, das könnte so eine Partie werden.
Würde ich so unterschreiben. Und ja, auch da gilt, die League One läuft auch kostenlos auf YouTube für uns Nicht-Amerikaner. Genau wie die USA Championship. Deswegen gucke ich gerne an, wann vielleicht ein interessantes Team eurer Wahl spielt. Und guckt euch die Spiele an. Die sind eigentlich immer unterhaltsam. Und wie wir heute auch schon oft bewiesen haben, viele Teams, die man eigentlich abgeschrieben hat, werden plötzlich wieder lebendig und gut gelaunt. Und das macht es auch eigentlich so faszinierend, jede Woche zuzugucken und gibt uns schön Material für die nächste Folge.
Exakt.
In dem Sinne würde ich vorschlagen, dass wir das Buch für heute zumachen. Ihr dürftet mittlerweile wissen, wo ihr uns folgen oder bewerten könnt. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder in Folge 31 vom Podcast. Und dann sicherlich mit den nächsten goldenen Playoff-Tickets, die wir euch hier präsentieren können.
Habt eine erfolgreiche Woche.
Sure.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.